Da kannten wir uns gerade mal vielleicht 2 Wochen. Das war damals in der Wohnung bei seinem Vater gewesen, dass er tatsächlich, wir haben gekuschelt. Ich habe mir nichts dabei gedacht, wir haben wirklich nur gekuschelt. Tatsächlich ist er wirklich sexuell übergriffig geworden. Ich habe keine Zeit gehabt, ihm das zu sagen, dass ich das nicht will. Ich bin so überrumpelt worden, dass ich gar nicht reagieren konnte. Wenn man jetzt so überlegt, im Nachhinein war das eine Vergewaltigung gewesen. Ich habe echt gedacht, der Mann hat ernst, weil welcher Mann soll er denn sonst so machen? Aber ich weiß, dass halt zu Prostituierten gegangen wurde in der Zeit. Ich vermute, er war öfters bei Prostituierten. Er rief mich an. Ich habe gemerkt, dass er alkoholisiert war beim Telefonat. Und da bin ich halt 1 Stunde eher dann außer Arbeit und habe meinen Schock meines Lebens erlebt. Er ist aus der Haustür mit einer anderen Frau aus meiner Wohnung rausgegangen. Ich kann es nur so dumm sein, dachte er zu mir. Ein Liebesbeweis, du kannst doch nicht einen Menschen würgen und dann sagen, ich liebe dich. Warum soll ein Mensch denn so hinter dir herrennen, wenn er dich nicht lieben würde? Dass er ein Küchenmesser wirklich in die Hand genommen hat und mir das am Hals gehalten hat. Das habe ich vorher nie so extrem gehabt, so eine Todesangst gehabt.
Hi und herzlich willkommen. Du hörst den Podcast Narzissmus und toxische Beziehungen. Jetzt sprechen wir. Dieser Podcast handelt von bewegenden Geschichten von Menschen in und nach toxischen Beziehungen. Geschichten, die viel zu lange im Verborgenen geblieben sind. Wie du gerade schon gehört hast, sprechen Menschen hier über ihre Erfahrungen mit psychischer und körperlicher Gewalt. Falls dich diese Themen zu sehr belasten, nimm dir die Freiheit, die Episode zu pausieren oder zu überspringen oder bitte jemanden, dem du vertraust, sie mit dir gemeinsam zu hören. Alle Namen und identifizierenden Details wurden zum Schutz der Beteiligten geändert. Ich bin Jennifer und heute wird Layla von ihrer toxischen Ehe und der Gewalt in ihrer Beziehung erzählen. Ich möchte dich vorab auf 2 Dinge hinweisen. Die Audioqualität schwankt an einigen Stellen leider. Ich finde Laylas Geschichte jedoch so wichtig und berührend, dass ich hoffe, du kannst darüber hinwegsehen. Laylas Weg ist alles andere als einfach. Ihre Geschichte zeigt, wie äußere Zwänge, gesellschaftliche Erwartungen, familiärer Druck und religiöse Werte Entscheidungen beeinflussen können, die eigentlich persönlich und frei getroffen werden sollten. Für Layla war ihre Religion und die damit einhergehende Erziehung ein entscheidender Faktor. Als sie früh schwanger wurde, blieb ihr praktisch keine Wahl. In ihrem muslimischen Umfeld galt eine Schwangerschaft außerhalb der Ehe als Tabu. Sie musste ihren Partner schnell heiraten, auch wenn es vielleicht nicht ihre freie Entscheidung gewesen wäre. Dieser Hintergrund ist wichtig, um die Dynamik ihrer Beziehung und die Herausforderungen, die sie durchlebt hat, besser einordnen zu können. Jetzt mach es dir bequem, hör ganz in Ruhe zu und lass dich von Laylas Erzählung berühren. Es geht um mehr als eine Geschichte. Es geht wie immer in meinem Podcast um ein besseres Verstehen von toxischen Beziehungen und um den Mut, sie zu verlassen. Bitte achte während des Hörens auf dich und mache eine Pause, wenn dir die Geschichte zu nah geht. Liebe Layla, ich freue mich, dass du heute hier bist und dass du den Mut gefunden hast, uns deine Geschichte zu erzählen, die Geschichte von deiner toxischen Beziehung. Und magst du uns vielleicht zum Einstieg einmal erklären, was dich bewogen hat, heute hier zu sein und deine Geschichte zu teilen?
Ja, als erstes für mich, dass ich das vielleicht abschließen kann oder auch weiter verarbeiten kann und dass auch andere Menschen beziehungsweise andere Frauen und Männer, die das ähnlich erlebt haben, verstehen, was sie gemacht haben und es besser verstehen können.
Dann lass uns doch bitte damit beginnen, wie das bei euch alles anfing. Magst du da mal erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt und wie die erste Zeit in eurer Beziehung war?
Also, wir haben uns, ich muss jetzt ein bisschen lachen, das war ein Telefonchat gewesen, haben uns kennengelernt. Ja, also das heißt, ich habe den vorher gar nicht gesehen, ich habe nur seine Stimme gehört, klang sehr sympathisch, ich fand ihn sehr nett und sehr freundlich und also wir haben uns sehr, sehr, sehr lange unterhalten, bestimmt 3 Stunden am Telefon. Und irgendwann mal haben wir uns dann die Telefonnummern ausgetauscht gegenseitig. Waren ziemlich relativ eine Woche im telefonischen Kontakt gewesen. Aber er wollte sich ziemlich schnell mit mir treffen. Also das heißt, also das Treffen, nach 5 Tagen haben wir uns getroffen. Es ging alles relativ schnell mit dem Treffen. Was für mich aber auch wirklich zu schnell war. Ich wollte noch ein bisschen kennenlernen. Ne? Und ja, dann haben wir uns nach 5 Tagen getroffen. War es sehr aufregend gewesen. Schön essen gewesen, getrunken, ins Kino gegangen. Habe ich mir auch so gedacht, mein Gott, der muss ja wohl Geld haben, dass er mir hier Restaurantbesuch an einem Abend, Kinobesuch, dann noch im Café. Also der hat sich von der besten Seite gezeigt, muss ich sagen, tatsächlich. Ja. Und dann, also beim zweiten Treffen war das so gewesen, dass wir noch was trinken gegangen sind. Nachdem wir dann ich nach Hause gehen wollte, fahren wollte, hat er zu mir gesagt, ich möchte dir gerne meine Mutter vorstellen. Also beim zweiten Treffen schon. Das war so übergriffig gewesen, wo ich gesagt habe, okay, wie jetzt schon? Wir kennen uns gerade nur mal 2 Tage oder ne, beim zweiten Treffen halt. Das war eine ganz komische Situation gewesen. Also das war abends um 23 Uhr. Die Mutter kam runter, die Geschwister kamen runter und ja, hier bin ich. Ja, auf jeden Fall ging alles schnell. Also wirklich ziemlich schnell. Wir sind dann, also ich habe eine eigene Wohnung gehabt. Der ist dann nach 3 Wochen irgendwie mit seiner Tasche zu mir gekommen und hat dann irgendwie eine kurze Zeit lang bei mir gewohnt. Dann sagte er, lass uns irgendwie zusammenziehen. Also es ist einfach alles sehr, 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 sehr schnell gegangen. Also wirklich innerhalb von 5 Monaten war ich verlobt, muss ich dazu sagen. Und bin auch sehr schnell schwanger geworden. Das heißt, in der Kennenlernphase, in der Verlobungsphase nach 6 Monaten bin ich schwanger geworden. Ja, haben dann nach einem Jahr geheiratet. Nach einem Jahr Kennenlernphase. Am Anfang war das sehr schön gewesen, das erste Jahr, wo unser Sohn auf die Welt kam. War alles schön, aber so langsam fing es wirklich tatsächlich an, irgendwie mit Beleidigungen. Mich alleine zu Hause lassen. Also war ja so mit der Erziehung von meinem Sohn beschäftigt gewesen. Also eigentlich habe ich den nur alleine erzogen, großgezogen. So also morgens, der ging morgens und kam abends um 23 Uhr erst nach Hause. Was dann natürlich auf Dauer dann, klar, einen sehr belastet. Ja. Die erste Gewalt, da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Ich habe einen Bilderrahmen auf den Kopf bekommen. Der hat mich mit einem Bilderrahmen tatsächlich geschlagen. Und ja, das war so die erste Gewalt gewesen, die er mir gezeigt hat.
Magst du erzählen, wie es dazu gekommen ist?
Ich denke mal, das war diese Aufmerksamkeit, also ne, dass ich immer alles alleine machen muss, warum der nicht da ist, warum er nicht präsent ist, dass man was unternimmt. Also wir haben ja gar nichts mehr unternommen zu Hause, also gar nichts mehr zusammen unternommen. Also ich war nur zu Hause, er war arbeiten, kam nach Hause abends, ich habe den bekocht, wir haben keine Unternehmung mehr gemacht, nichts. Und das ist dann halt immer eskaliert, dass ich dann gesagt habe, so, das ist doch keine Ehe, das ist keine Beziehung, das geht so nicht. Dann wurde der laut, hat mich dann beleidigt und dann habe ich den Bilderrahmen, den er dann von der Wand abgehangen hat, sozusagen, mir direkt auf den Kopf dann geschlagen hat. Also das war so die erste körperliche Gewalt, die ich da erlebt habe nach ungefähr anderthalb Jahren Ehe, also anderthalb Jahren Ehe, genau.
Wie ging das dann weiter? Also diese Situation, habt ihr darüber gesprochen?
Gar nicht, also einfach, als ob nichts gewesen ist, auch gar nicht mehr thematisiert, nicht angesprochen, lass mich in Ruhe, hat er dann behauptet, wenn ich ihn, ne, was soll das? Auch keine Entschuldigung, nichts, also wirklich gar nichts.
Kannst du heute sagen, warum du das akzeptiert hast, dass ihr da nicht drüber gesprochen habt?
Also, schwierig. Es ist wie ein Schockmoment gewesen, dass man das, also es ist überhaupt nicht realistisch gewesen. Ich habe das gar nicht begriffen, was mit mir passiert. Er hat ja auch nicht mehr darüber geredet, ich dann auch nicht. Und dann habe ich nur meinen Sohn angeguckt, der gerade mal ein Jahr alt ist, wo ich mir denke, okay, es war ein Ausrutscher bestimmt. Also tatsächlich, das war ein Ausrutscher, das wird bestimmt nicht nochmal passieren. Ne? Also ich habe es dann auch für mich selber entschuldigt, sozusagen.
Weil von ihm nichts kam.
Ja.
Und war das auch so das erste Mal, dass du gemerkt hast, dass bei euch was nicht stimmt, oder fing das schon früher an?
Ich denke mal ganz am Anfang tatsächlich. Also diese Übergriffigkeit hat er auch gehabt. Ich weiß nicht, wie ich das erzählen soll. Das war, glaube ich, da kannten wir uns gerade mal vielleicht 2 Wochen. Das war damals in der Wohnung bei seinem Vater gewesen, dass er tatsächlich, wir haben gekuschelt auf dem Sofa, auf der Couch. Ich habe mir nichts dabei gedacht, wir haben wirklich nur gekuschelt. Tatsächlich ist er wirklich sexuell übergriffig geworden. Also wirklich sexuell übergriffig geworden. Einfach, ja, ohne was zu sagen, lass mal miteinander schlafen, sondern tatsächlich einfach, ja, mich angegangen.
Und du wolltest das nicht?
Ich habe keine Zeit gehabt, ihm das zu sagen, dass ich das nicht will. Also ich weiß nicht, wie man das erklären soll. Einerseits wollte ich das nicht, einerseits war mir das dann zu schnell. Ich bin so überrumpelt worden, dass ich gar nicht reagieren konnte. Also wie im Schock zu. Ich wusste gar nicht, was mir passiert. Ich habe da auch nicht eingegriffen. Ich habe es wirklich tatsächlich zugelassen. Es war, wenn man jetzt so überlegt, im Nachhinein war das eine Vergewaltigung gewesen.
Also ihr kanntet euch 2 Wochen und dann ist es zu diesem sexuellen Übergriff gekommen.
Wir haben gekuschelt auf dem Sofa. Ich habe auch gedacht, es bleibt auch beim Kuscheln, weil ne, man kennt sich ja gerade erst 2 Wochen Arm in Arm gekuschelt. Dann merke ich, wie er übergriffig wird und versucht, intimer zu werden. Also ich konnte in dem Moment nicht reagieren, habe es zugelassen, weil ich so überrumpelt und so in der Schockstarre war, dass ich gar nicht begriffen habe, was mit mir gerade passiert, dass ich nicht reagieren konnte. Also ich habe nicht reagiert, ich habe es zugelassen. Und er hat das für sich als, ja, sie möchte es ja auch empfunden. Aber ich konnte nicht reagieren, also ich wollte es nicht. Andererseits habe ich es zugelassen, sehr ambivalent natürlich, aber ich habe nicht Nein gesagt, ich habe es zugelassen.
Aber du sagst, das war ein Übergriff, du wolltest es nicht. Jetzt denke ich so, du hättest ja vielleicht am nächsten Tag realisieren können, was passiert ist. Ihr kanntet euch gerade 2 Wochen, also so lange wart ihr gar nicht miteinander. Hast du eine Idee, warum du nicht am nächsten Tag dann gesagt hast, nee, ich will das mit dem nicht fortsetzen hier, dieses Kennenlernen?
Es hört sich jetzt komisch an, aber am nächsten Tag wollte ich nicht weg von ihm. Also ich wollte wirklich eine Beziehung, ich wollte mit ihm zusammen sein. Das war so ein Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, boah, das ist so der Mann, mit dem würde ich heiraten wollen. Das hört sich so irritiert, also richtig komisch an, dass ich wirklich gedacht habe, das ist der Mann meines Lebens, ich möchte den gerne heiraten. Also es stand für mich da schon fest, ich möchte mit ihm zusammen sein, oder es stand für mich da schon fest, oh, ich bin mit ihm jetzt zusammen. Ja, ich bin ja jetzt mit ihm ein Team geworden. Es war eine Bindung da.
Du hast ja eingangs gesagt, es ging alles sehr, sehr schnell beim Kennenlernen. Er hat gleich auch beim ersten Date ganz viel gemacht, möglich gemacht, viel Geld ausgegeben, einen schönen Abend mit dir gehabt. Er hat dir gleich die Mutter vorgestellt am zweiten Termin. Also es ging alles sehr, sehr schnell. Da war wahrscheinlich dann auch viel Lovebombing im Spiel,
oh,
oder?
Ja. Ich habe echt gedacht, der meint das ernst mit dir. Und die Beziehung davor war ja nie so gewesen. Ich habe das verglichen. Boah, der mag mich, der meint das ernst. Weil welcher Mann soll das denn sonst so machen, wenn er mir seine Eltern, also seine Mutter schon vorstellt? Hat ja. Mir schon angetan, ja. Ja, und dann bin ich auch von dem auch gar nicht mehr weggekommen. Er war dann ständig bei mir gewesen. Ich war ständig bei ihm gewesen. Ich habe ständig den Kontakt mit der Mutter gehabt. Es ist von einem Tag auf den anderen intensiver und wirklich, wirklich, ja, keine Pause dazwischen. Also wirklich, wir haben uns nur noch gesehen. Und dieser Bezug zu ihm hat sich intensiviert. Nach 5 Monaten, wie gesagt, haben wir uns, beziehungsweise wir mussten uns verloben, weil ich schwanger geworden bin nach 5, 6 Monaten. Und ja, nach der Verlobung haben wir ja relativ schnell dann auch geheiratet, innerhalb von, weiß ich nicht, wir waren, glaube ich, 8 oder 9 Monate zusammen, da waren wir schon verheiratet gewesen. Das ist sehr, sehr schnell gegangen alles. Ne? Also ich habe keine Zeit gehabt zu realisieren oder zu sagen, nein.
Dann hast du gesagt, kam euer Sohn auf die Welt und
Genau.
du warst nur noch alleine zu Hause mit dem Kind. Er
Genau.
war von morgens bis spät abends außer Haus.
Ja.
Wie hat sich dann im Laufe der Zeit eure Beziehung verändert?
Sehr eintönig. Also ich war natürlich beschäftigt mit meinem Sohn, mit dem Haushalt, mit dem Kochen. Also ich habe immer eine Aufgabe halt gehabt, ne? Also ich habe ihn teilweise in Ruhe gelassen, er hat mich in Ruhe gelassen. Wir haben wirklich nebeneinander hergelebt, muss ich dazu sagen. Aber ich habe gemerkt, ich bin da richtig nach einer Zeit depressiv geworden, beziehungsweise es hat mich gestört, die Situation, weil ich habe vorher immer gearbeitet, ich war vorher immer unterwegs und jetzt auf einmal von heute auf morgen bin ich echt zu Hause gebunden. Und keine Unterstützung, weder von seiner Mutter aus, weder, ne, von meiner Mutter aus. Also ich war alleine, ich war einsam und allein mit meinem Kind zusammen. Und irgendwann mal ist das fast übergelaufen. Also ich muss dazu sagen, ich bin nach 8 Monaten wieder schwanger geworden. Also mein Sohn und meine Tochter haben 18 Monate Altersunterschied. Also es ging bis auf einige Beleidigungen dazwischen, körperlich angehen, wie mit Treten und Schubsen, war größtenteils, hat er mich wirklich in Ruhe gelassen, weil er hat sein Ding gemacht, morgens raus, arbeiten, abends nach Hause. Ich war beschäftigt mit den Kindern gewesen, habe gekocht, das ging wirklich 6 Jahre lang so, weil ich ja auch zum dritten Mal dann nochmal schwanger geworden bin. Also ich muss dazu sagen, ich habe in Abständen von 2 Jahren Kinder gekriegt, 2010, 12 und 14. Ich habe kaum Zeit gehabt, irgendwas, ja, wir haben nebeneinander hergelebt, 6 Jahre lang. War alles schön und gut für ihn, das war ja toll gewesen, weil ich war ja nur zu Hause.
Du warst zu Hause, du hast drei Kinder mit ihm bekommen, du warst fast mit allem alleine zu Hause und hast das gerade aber auch ein bisschen erzählt, als wäre das ganz normal. Es gab Beleidigungen, er war nicht da, es gab ein bisschen Treten und ein bisschen Schlagen. Das ist ja nicht normal. War dir das gar nicht bewusst in dem Moment oder wie hast du das für dich gerechtfertigt, dass das dein Leben ist? Zu Hause für den Haushalt zuständig? Drei Kinder versorgen und sich dann auch noch beleidigen und treten lassen.
Es war, klar hat mich das gestört, wenn er mich beleidigt hat, wenn er mich getreten hat. Klar, ich weiß noch, dass ich in die Nächte reingeweint habe. Aber ich hab nicht die Kraft, nicht die Macht dazu gehabt, auszubrechen oder laut zu werden oder zu sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Es ging nicht. Es ging tatsächlich nicht. Entweder hat mir da die Kraft gefehlt oder es war wirklich tatsächlich, die Kinder waren sehr klein. Was sollte ich denn machen? Also wohin? Ich habe das hingenommen. Ich habe dann irgendwann mal resigniert und gesagt, ich halte jetzt meine Klappe, ich bin jetzt ruhig, ich sage gar nichts mehr. Dann lässt er mich auch in Ruhe, dann hat er mich auch in Ruhe gelassen. Also wenn ich den nicht bedrängt habe, hat er mich auch in Ruhe gelassen. Dann passte es.
Also er hat dich sozusagen mit den Tritten, mit den Schlägen und mit den Worten dazu erzogen,
Ja.
dass du immer weniger gesagt hast, dass du immer weniger deine Grenzen geschützt hast
Genau.
und einfach nur noch leise warst und funktioniert hast.
Und das war es auch. Ich denke mal auch, das ist auch, dass mein Selbstbewusstsein einfach dermaßen im Keller war, dass ich einfach alles hingenommen habe. Ich habe es akzeptiert. Die Kinder waren klein. Ich habe gedacht, der Mann ändert sich. Also ich habe Hoffnung gehabt. Hoffnung, wirklich Hoffnung. Es wird besser. Es wird besser. Es ist gar nichts besser geworden.
Das ist ganz oft, ne, dass man diese Hoffnung hat, dass die Hoffnung einen hält und dann aber auch, ich habe 3 kleine Kinder, ich habe keine Arbeit, ich habe kein Einkommen, wie soll ich das denn schaffen?
Genau.
Und dann ist natürlich dieser Strohhalm, an dem man sich da klammern kann, dass es vielleicht doch besser wird. Und ganz viele Frauen erzählen auch, dass sie glauben oder geglaubt haben, wenn sie sich anders und besser verhalten, dass sich dann auch der Partner ändern wird. Aber letztendlich führt das ja immer nur dazu, dass die Grenzen immer weiter überschritten werden. So war das ja auch bei euch dann nach einer Zeit, oder? Kannst du mal erzählen, wie dann die weitere Veränderung war in der Beziehung?
Ja, also man hat die Schuld bei sich selber gesucht. Na, man hat gesagt, oh, wenn ich meine Klappe halte, dann macht er nichts, dann sagt er nichts. Es gab eine Situation, das war auch sehr komisch gewesen, vielleicht, dass ich erzählen kann. Und zwar, da hatte ich meine 2 Kleinen gehabt. Irgendwann mal kam der nicht nach Hause. Also, ich weiß nicht, 2 Wochen, 3 Wochen. Also weder Anrufe noch irgendwas. Ich war wirklich alleine mit den Kindern. Bis ich herausgefunden habe, dass er wirklich bei seinen Eltern war die ganze Zeit, also bei seiner Mutter war in der Wohnung. Aber er hat mir nichts gesagt, also gar nichts gesagt, nicht angerufen, nichts. Also ne, einfach weggeblieben ist er.
Aber du hast doch bestimmt versucht, ihn zu erreichen, oder?
Ja, also der ist aber auch nicht drangegangen, das war ja das. Ich habe aber erfahren von der Mutter, dass er bei ihr ist. Also der hat auch den Kontakt auch nicht gesucht zu uns. Er hat sich herausgestellt, dass er eine depressive Phase hatte. Und im Zimmer, also im dunklen Zimmer sich aufgehalten hat. So hat die Mutter mir das damals beschrieben. Fand ich ganz komisch. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Also ich konnte auch nicht reagieren. Ich habe nur gesagt, lass den mal machen.
Du hast ja gesagt, ihr hattet 3 Kinder. Und dann kam ja, soweit ich aus dem Vorgespräch das noch weiß, für dich der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt möchte ich auch mal wieder arbeiten gehen.
Genau, das ist richtig. Das war halt wirklich nach 6 Jahren Elternzeit, hat es mir auch wirklich, also mir kam die Wende kam auf mich drauf, weil ich war immer eine Person gewesen, die gearbeitet hat. Ich war immer eine Person gewesen, die aktiv war, auch Sport getrieben hat, viel unterwegs war. Das ist mir 6 Jahre lang wirklich komplett weggeblieben. Ich konnte nicht mehr. Ich habe gesagt, ich brauche eine Aufgabe. Ich brauche was anderes außer die Kinder und den Haushalt und wollte dann arbeiten. Ich bin Altenpflegerin, da ist es halt heutzutage nicht schwer, eine Arbeit zu finden. Habe relativ schnell eine Arbeitsstelle gefunden, habe dann im Altenheim gearbeitet. Hat mir auch super Spaß gemacht, also die Kinder waren versorgt, die sind in den Kindergarten gegangen. Ich konnte dann auch wirklich meine Arbeitszeiten so einplanen, dass die Kinder dann halt im Kindergarten waren, ich dann auf der Arbeit war. Also es ging mir richtig gut, muss ich dazu sagen. Ein halbes Jahr später habe ich ein Angebot bekommen vom Arbeitgeber, dass ich in die Nachtschicht darf. Habe dann auch eine Dauernachtwache gewesen. Das ging gut. Ich sag mal so 3 Monate lang, 4 Monate lang. Mein Mann hat erfahren, dass ich aber auch mit einem Arbeitskollegen auf der Arbeit dann natürlich war. Und man ist dann halt zu zweit auf der Arbeit und das hat denen gar nicht gepasst. Also eine männliche Mitarbeiter mit mir zusammen alleine geht gar nicht. Hat denen gar nicht gepasst. Hat mir das aber direkt so nicht gesagt, sondern hat mir indirekt dann gesagt, ihm geht es nicht gut, er kann nachts nicht schlafen und er braucht mich in der Nacht und warum arbeitest du? Das reicht doch, wenn ich arbeite, das brauchst du doch gar nicht. Ich war aber diesmal sehr stur gewesen, habe dann auch gesagt, nein, ich gehe arbeiten. Das hat denen gar nicht gepasst. So, jetzt muss er eine andere Strategie anwenden. Er hat seine Mutter ins Boot geholt. Also es war dann ein Tag so, ich sollte Frühstück vorbereiten. Da kam seine Mutter, seine Geschwister und er hat mich da, er saß da mit einem traurigen Blick neben der Mutter und hat gesagt, ich kann nicht mehr. ich kann nicht mehr, ich möchte nicht, dass du nachts arbeitest, ich bin fix und fertig, mir geht's gar nicht gut. Neben der Mutter. Da hat die Mutter auf mich eingeredet, ja, du siehst doch, mein Sohn geht's nicht gut. Du musst eine andere Lösung finden, dass du dann nachts nicht arbeitest. Ja, wollte ich nicht. Ich wollte weiterarbeiten. Ich habe gesagt, nein, du musst es akzeptieren. Also es ist tatsächlich so gewesen, durch die Arbeit bin ich selbstbewusster geworden, habe mein eigenes Geld gehabt, ich konnte mein Geld selber regeln. Also mir ging es gut dabei, also auch psychisch ging es mir so richtig bergauf. Ja, das hat denen gar nicht gepasst. Also ich wurde nachts angerufen, während ich auf der Arbeit war. Was machst du? So Eifersüchtelein, ist dein Kollege wieder neben dir? Was macht der? Also der hat wirklich Fantasien entwickelt, die waren nicht mehr schön gewesen. Also wirklich, der hat gedacht, ich betrüge den auf der Arbeit. Würde mir nie einfallen, sowas. Er hat wirklich nächtelang nicht geschlafen, wenn ich auf der Arbeit war. Es war gruselig gewesen. Richtig gruselig im Nachhinein. Da gab es einen Wendepunkt. Ich habe meinen. Wie soll ich das erzählen? Wie soll ich das. Also, wenn ich heute daran denke, kriege ich schon wieder Gänsehaut. Mein Mann hat sich ganz verändert. Sprich, er hat angefangen, sich schick anzuziehen, Solarium zu gehen. Also ich habe gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Ich wurde nicht mal nachts angerufen. Ich wurde in Ruhe gelassen. Es war mir aber sehr suspekt und sehr komisch. Ich wusste, es stimmt was nicht. Also ich bin das Gefühl nicht losgeworden. Ich fing an, Detektiv zu spielen. Es war ganz schlimm. Es war ein Abend, da war ich auf der Arbeit gewesen. Ich habe schon so ein mulmiges Bauchgefühl gehabt. Man sagt immer hier, so ein Schmetterling im Bauch, irgendwas stimmt da nicht. Er rief mich an. Ich habe gemerkt, dass er alkoholisiert war beim Telefonat. Ihr wisst ja beim Gespräch jetzt, dass ich ja drei Kinder habe und ja am Arbeiten bin. Und wenn ein Mann alkoholisiert ist, da stimmt was nicht. Ich habe da meinen Arbeitskollegen gesagt, der da an dem Tag auch am Arbeiten war, du, ich muss mal vielleicht mal eine Stunde eher vielleicht Feierabend machen, kannst du dann die Übergabe dann übernehmen? Hat gesagt, wäre kein Problem. Und dann habe ich dann bin ich halt eine Stunde eher dann außer Arbeit, womit er natürlich nicht gerechnet hat. Ich bin dann nach Hause gefahren und habe meinen Schock meines Lebens erlebt. Er ist aus der Haustür mit einer anderen Frau aus meiner Wohnung rausgegangen. Und da habe ich das erste Mal festgestellt, dass er mich betrogen hat oder betrügt.
Die Vermutung hattest du schon vorher?
Immer, ja, also auch davor auch immer, ne, dass er so Ansätze mal gemacht wurden. Er sagte irgendwie, ich habe mit einer Frau geredet, gesprochen, telefoniert. Also sowas gab es ja immer schon, dieses Gefühl. Aber da tatsächlich habe ich das mit meinen eigenen Augen gesehen und ich wusste nicht, was ich machen sollte.
Das heißt, er hatte eine Frau über Nacht in
Ja.
eurer gemeinsamen Wohnung, wo auch die drei Kinder waren.
Genau. Ich bin tatsächlich depressiv danach geworden. Ne?
Das heißt, du bist wirklich in ein Loch
Ja,
gefallen.
ich habe den auch rausgeschmissen, weil, also da habe ich reagiert, tatsächlich habe ich wirklich reagiert. Ich habe den rausgeschmissen, habe auch gesagt, ich möchte dich auch nicht mal sehen. Bin aber selber ins Loch gefallen, wo ich auch nicht alleine geschafft habe, rauszukommen. Ich habe auch wirklich psychologische Unterstützung gekriegt, weil das ging nicht. Das ging gar nicht.
Ihr wart aber dann erstmal getrennt.
Ja.
Wie ging es dann weiter?
Ich war ganze 8 Monate, meine ich, getrennt gewesen, habe mich dann aufgebaut, habe das Leben mit meinen Kindern zusammengeführt, war eine Zeit lang natürlich dann arbeitsunfähig gewesen durch diesen psychischen Belastungen dann natürlich, klar, aber es ging bergauf. Ich habe mich dann aufgebaut durch die psychologische Hilfe und mir ging es super. Ich habe irgendwann mal also er hat mich auch in Ruhe gelassen, muss ich tatsächlich dazu sagen. Irgendwann mal habe ich einen Anruf gekriegt. Es hieß dann, wir müssten uns mal unterhalten. Ich weiß nicht, warum ich gesagt habe, ja, okay. Irgendwas hat mich dazu verleitet zu sagen, ja, lass uns mal unterhalten. Ich habe gedacht, vielleicht er möchte sich entschuldigen oder irgendwie kommt da was. Vielleicht war es ein Fehler von ihm, dass er mir das gesteht. Ja, er hat wieder mit dem Lovebombing angefangen tatsächlich. Wir sind rausgegangen. Also wir haben Sachen unternommen, die wirklich einfach in der Zeit, wo wir miteinander gelebt haben, gar nicht mehr war. Ne? Also es ist wie am Anfang gewesen unserer Beziehung. Ich habe mich wieder geborgen gefühlt. Wir haben wieder unternommen. Es war wie früher. Ne? Aber wie früher, er hat mir geschworen, er wird auch mich nie wieder betrügen. Und ich habe das geglaubt. Wir haben ja drei Kinder zusammen. Ich habe es geglaubt. Und ja, der Kreislauf fing von vorne an. Wir haben weitergemacht. Wieder von vorne. Auch mit Urlaub und etc.
Er ist wieder
Genau,
eingezogen
er ist
bei
wieder
dir?
eingezogen. Es war wie früher. Wie früher gewesen. Ging ein Jahr lang sehr gut, muss ich sagen. Also wirklich sehr, sehr gut. Auch so mit dieser Gewalt und mit Vertrauen. Das war wirklich gar nichts gewesen. Da habe ich mich fallen gelassen, das heißt, sprich, ich habe mich wieder zurückgelehnt, habe gesagt, okay, oh, mega, ich bin da, es muss so sein, wie es jetzt ist, super. Und dann war wieder ein Cut. Wochenenden von Freitag auf Sonntag war er gar nicht mehr zu Hause. Er hat eine eigene Wohnung sich gesucht. In Anführungsstrichen, er hat sich selbstständiger gemacht, er brauchte einen. Eine Adresse, eine Adresse, wo der sich halt anmelden musste. Das war eigentlich so die Intention dahinter. Ja, er hat sich umgemeldet und hat dann halt eine andere Adresse gehabt. Aber was ich nicht wusste, was ich später herausgefunden habe, dass er diese Wohnung schön eingerichtet hat. Ich habe ihn darauf angesprochen, warum musst du die Wohnung einrichten? Das reicht doch, du wolltest ja nur eine Adresse haben, ne, oder? Also du musst ja angemeldet eine Adresse nur haben. Ja, nee, ich brauche ja so einen Bürotisch, ein Bürostühle und es muss ja schön eingerichtet sein. Okay, habe ich mir gedacht, alles klar, hab ihn machen lassen. Und dann habe ich gemerkt, dass er wirklich ein paar Kollegen und Freunde eingeladen hat. Von Freitag auf Sonntag war er gar nicht mehr zu Hause gewesen. Peu à peu habe ich so gewisse Sachen herausgefunden, was da abgelaufen ist, dass er auch Drogen auch da konsumiert hat, dass Alkohol konsumiert wurden, dass Frauen da eingeladen sind, wurden, wo, weiß ich bis heute nicht, aber ich weiß, dass halt zu Prostituierten gegangen wurde in der Zeit und ich habe mir dann nur noch gedacht, okay, das kommt dir irgendwie bekannt vor, die Situation. Nein, das machst du nicht nochmal mit. Nein, definitiv nein. Nein, ich habe dann wirklich viel schneller dann gesagt, also ich war ein bisschen diesmal rabiat, ich habe seine Klamotten in Mülltüten gepackt. Und habe meine ganze Aggression da rausgelassen, habe die Mülltüten vor die Haustür gestellt und habe gesagt, jetzt bist du hier raus. Habe das auch durchgezogen, muss ich sagen. Leider wieder viel zu kurz. Ging auch diesmal nur 6 Monate die Trennung. Und er hat mich wieder angerufen. Wir müssen uns mal unterhalten. Und ich habe es wieder gemacht. Ja. Hab's. Ich habe den wieder in meine Wohnung reingeholt. Diesmal habe ich gesagt, beim dritten Mal, ich kann nicht mehr, du kannst mich nicht mehr betrügen, ich mache das nicht mit. Ich mache das diesmal wirklich nicht mehr mit. Ich habe keine Kraft mehr. Ich muss dazu sagen, in der Zeit, wo ich den beim zweiten Mal zurückgenommen habe, ist die Gewalt mir gegenüber leider extremer geworden, weil ich einfach jedes Mal dagegen geschossen habe, dass ich gesagt habe, hey, das kannst du so nicht machen. Also ich habe immer Gegenargumente gegeben, was denn überhaupt nicht gepasst hat. Also überhaupt nicht. Ich habe einen Küchenschrank auf meine Nase bekommen. Ich hatte wirklich tatsächlich eine Platzwunde auf der Nase gehabt. Wurde aber vom Arzt gefragt, wie das passiert ist. Ich habe wirklich gelogen in dem Moment. Ich habe gesagt, ich bin gegen den Schrank gelaufen, was nicht der Wahrheit entsprochen hat, weil mir das einfach zu... Ich habe mich geschämt. Ich habe mich geschämt zu sagen, es war mein Ehemann gewesen. Ich habe mich richtig geschämt dafür. Was gab es noch? Oh, ich wurde oftmals gewürgt, auch im Bett, so dass ich mich gar nicht mehr bewegen konnte. Das heißt, er war auf mir gewesen. Er hat beide Hände an meinen Hals gehabt. Er hat mich gewürgt. Ich spüre das gerade, wie das war. Ich habe nicht darüber. Ich mache mich selber sauer immer noch. Es ist unglaublich. Ich verstehe das nicht, wenn man einen Mensch sagen kann, er liebt einen, dass man sowas machen kann. Und dann Moment, dann sagt, ich liebe dich doch. Das ist doch kein Liebesbeweis. Du kannst doch einen Menschen würgen und dann sagen, ich liebe dich. Also dieses, was er gesagt hat, hat mit seiner Tat nie eigentlich. Also nie, nie, nie. Es war nie im Einklang. Also egal, also dieses, was er gesagt hat, mit seiner Handlung war nie im Einklang. Nie. Es war nie im Einklang. Und ich habe immer gesucht, ist in einer Lösung. Ach.
Hast du mal gehofft, ne, dass die Worte und die Taten irgendwann
Ja.
auch zusammenpassen, ne?
Hat nie zusammengepasst. Ich weiß nicht, ey. Wenn ich mir so anhöre, ey, wie bekloppt, ey. Bekloppt. Wie kannst du nur so dumm sein, nachdem er zu mir gesagt hat. Er hat da wirklich tatsächlich, wenn man das so weiß, was das mit dem Narzissmus ist, er hat das ja wirklich provoziert, dass ich mich ja von ihm trenne. Das war eine Provokation. Ja, ich war seine Mutter gewesen. Ich war ja seine Mutter. Boah, ey, wie übel, ey. Geht gar nicht. Also, wenn ich wirklich jemanden kennenlerne, wo die Taten mit seinen Worten nicht übereinstimmen, ich komme, ich will gar nicht mehr überlegen. Ich will gar nicht mehr überlegen.
Da gibt es auch nichts zu überlegen.
Ich würde auch gehen.
Da gibt es nichts zu
Nee,
überlegen.
nein, nein. Weil ich, das ist.
Die Worte braucht es gar nicht.
Nee.
Das ganze Gelaber kann man sich
Ja.
eigentlich sparen.
Ja. Aber wie viel
Es kommt nur auf die
Energie,
Taten an
aber
und
wie viel
nicht darauf, was Leute sagen. Ja.
aufgeregt habe dafür, indem ich so überlege, ey, du hast ja den besten Jahr für so. Das ist ja das, was mich ja richtig sauer macht, ne? Das macht mich richtig sauer, dass ich meine besten Jahre auf einer Suche war oder was gar nicht existiert hat so. Aber du hast mir auch in der Elternhaus ne, tatsächlich, das war ja eine gewohnte Situation, an eine andere natürlich, weil mein Vater eher die psychische Gewalt angewendet hat. Aber das war ja für mich wahrscheinlich, ich habe wirklich mein Trauma erlebt, also nochmal wiederholt erlebt und er sein Trauma, ja. Es ist, da gibt es keinen raus. Das ist so, hier ist einmal eine Straße. Es gibt keinen raus.
Das ist ganz oft, ne, dass man die Traumata aus der Kindheit oder diese Beziehungsmuster aus der Kindheit in der Erwachsenenbeziehung wiederholt, weil man hofft, dass man jetzt stark genug ist, das zu verändern und diese Wunde sozusagen zu schließen, also diese da jetzt in dem Erwachsenenzustand etwas zu erreichen, was man als Kind nicht konnte. Aber das führt leider nicht zu einem guten Ergebnis. Meistens
Aber das
traumatisiert
versuche
das nur
ich.
mehr. Ja.
Ich verstehe aber nicht, warum ich das. Ich wünsche mir, ich hätte bei der ersten Trennung schon verstanden. Warum soll ein Mensch denn so hinter dir herrennen, wenn er dich nicht lieben würde? Das war wirklich mein Glaube. Wie gesagt, warum? Warum soll er mir hinterherlaufen, wenn er sowas tut? Der will sich nicht scheiden lassen, der will sich nicht trennen, der muss dich doch lieben.
Du wolltest auch, dass er dich liebt, ne?
Ich wollte das.
Und dann hast du in seinem Verhalten Begründung gesucht.
Ja. Ich wollte ihm helfen. Ich habe gesagt, boah, die arme Sau. Ich hätte doch mit ihm auch. Also es ist so alles zusammen, ne? Kinder mit ihm und da tut man ja auch, Mann, der hat ja auch seine Phasen, wo der wirklich depressiv war und da im Bett nur lag oder im Dunkeln saß. Scheiße, wie kann ein Mensch denn so sein? Der hat wirklich leid getan, ne? Dass er mit sich selber nicht klarkam und so, ne? Und dass er mir, wenn ich ihm was Gutes getan habe, mich dann auch, mir auch seine Liebe so teilweise mal gezeigt hat. Aber ey. Und dann wiederum aber eine Phase, dass er mich da schlägt. Ich war in mir selbst eine Verwirrtheit, wo du nie rauskommst. Du sagst ja hier Nebel, ne? Ich denke jetzt klar. Ich habe 40 Jahre lang nicht klar gedacht. Wirklich. Aber es ist für nichts zu spät im Leben, ne? Kann nur besser werden. Kann mit der Realität nur besser werden. Wirklich. Oh Gott. Ja. Das hat mich richtig getriggert jetzt gerade. Ich wusste nicht, dass das hochkommt.
Das zeigt ja, wie viel Verzweiflung da auch ist, ne? Wie viel Angst da auch ist und gleichzeitig diese Hoffnung, dass es irgendwie doch wieder gut werden kann. Das ist ja das, ne? Dass man immer schwankt zwischen diesem, ich habe Hoffnung und eigentlich weiß ich aber ja, das
Ja.
ist Quatsch, ich brauche die Hoffnung nicht haben, ne?
Ja.
Und dass einfach diese Grenzen Stück für Stück immer weiter verschoben
Ja.
werden und dass man immer mehr zulässt und dass man
Ja.
irgendwann nicht mehr an einen Punkt zurückkommt, wo man sich darauf einigen kann, dass im Bett gewürgt zu werden nicht okay ist. Weil wenn man es selber schon so oft zugelassen hat, eigentlich reicht ja schon einmal, es zugelassen zu haben,
Ja.
warum sollte es beim zweiten Mal anders sein?
Der
Und dann
Wahnsinn.
ist es irgendwann 10-mal passiert, 20-mal passiert, 50-mal passiert. Wie soll man an diese Grenze wieder kommen, zu sagen, das ist nicht okay für mich. Du kannst das nicht machen.
Das verschwindet die Grenzen.
Ja, die Grenzen verschwinden. Ja.
Total.
Du hast gesagt, ihr wart zu Hause, ihr wart im Bett miteinander, wahrscheinlich intim
Genau.
miteinander. Und er hat dich in diesen Situationen gewürgt. Mehr als einmal.
Mehr als einmal.
Und anschließend gesagt, er liebt dich.
Ja.
Gibt es eine Situation, die dir aus eurer Beziehung ganz besonders in Erinnerung geblieben ist?
Mein Mann war sexuell sehr aktiv. Wirklich, also sprich, der hat mich wirklich manchmal verhungern lassen. Wir haben wirklich manchmal 2, 3 Wochen lang gar keinen Sex gehabt. Aber ich wusste durch seine Verläufe in seinem Telefon, dass er sich Pornos anguckt jeden Tag. Wo ich mir echt denke, hallo, Eva, was ist hier los? Also warum guckst du dir denn Pornofilme an, wenn wir 2, 3 Wochen lang, also ne, keinen Sex miteinander haben? Es ist für eine Frau erniedrigend, also festzustellen, dass man in dem Moment ungenügend ist, dass man keinen sexuellen, dass man als Frau ein sexuelles Bedürfnis hat, du dir das aber durch Filme dir nimmst, ist richtig, richtig erniedrigend für eine Frau. Also ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Also richtig schlecht gefühlt. Und dann kam der an und sagte zu mir, ja, da hast du es ja richtig nötig jetzt wieder. Und dann hat er einfach von jetzt auf gleich, wollte er mit mir schlafen, damit ich meine Klappe halte, war die Aussage tatsächlich. Also er wollte mit mir schlafen, damit ich ruhig bin. Und dann stehst du da und denkst du dir, hä, was ist hier los? Das war ja nicht, also man unterhält sich und man diskutiert, also ich diskutiere in dem Moment und sage dann, was ist mit dir los? Kannst du mir das mal erklären, warum wir 2, 3 Wochen lang kein Geschlechtsverkehr haben, du aber dann trotzdem dir Pornos jeden Tag anguckst. Das sehe ich ja. Und dann sagte er dann auch so, nein, das tue ich nicht. Also ich wusste, ich habe es selber gesehen im Verlauf und er sagt, nein, ich tue es nicht. Also total irritiert, also verstehe ich nicht. Ich weiß auch, was ich gesehen habe. Genau, hat er mit mir dann wirklich mir geschlafen, damit ich meine Klappe halte, hat er mir auch so gesagt. Ne, damit du mal wieder ruhig bist. Hat er einfach dann die Diskussion abgebrochen und war wieder im Schlafzimmer irgendwann mal. Das war es dann auch. Da gab es auch keine Unterhaltung danach, nichts. Das war es dann. Ne? Und wenn ich dann wieder laut geworden bin und gemeckert habe, dann hat er wieder mich ins Schlafzimmer begleitet und hat mich dann ruhig gestellt. So, das war ja dann seine Aussage gewesen.
Du hattest ja gesagt, bei der ersten Trennung ist er mit einer anderen Frau bei euch zu Hause gewesen. Gab es da häufiger Situationen mit anderen Frauen?
Ich vermute, er war öfters bei Prostituierten. Beweise habe ich leider nicht. Also er hat das immer verleugnet. Beweise habe ich nicht. Aber was ich festgestellt habe, war tatsächlich, dass ein, zweimal andere Telefonnummern von Frauen waren. Also bevor ich jetzt die allerletzte Trennung ausgesprochen hatte, tatsächlich war das der Fall gewesen. Da habe ich ja wieder wie beim ersten Mal das Gefühl gehabt, da stimmt was nicht. Habe in sein Handy reingeguckt und tatsächlich ein WhatsApp-Profilbild mit einer Telefonnummer, mit einem Namen gefunden, mit der er auch Kontakt hatte. Ich habe ihn direkt darauf angesprochen. Also ich habe ihn direkt darauf angesprochen und er hat dann so aggressiv reagiert. Also, puh, das ist ja noch nicht so lange her, deswegen kann ich mich sehr gut daran erinnern. Er hat so aggressiv reagiert, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen darf. Ich sage das einfach, ja, ich habe es ihr vorne gegeben, ich habe es ihr von hinten gegeben, ich habe es ihr im Mund gegeben, ich habe mit ihr geschlafen und ich habe mich betrogen mit ihr. Also er hat mir das wirklich ins Gesicht gesagt. Also wirklich, ich muss darauf sagen, ich war so wütend gewesen, dass ich sein Handy auf den Boden geschmettert habe. Und ich weiß nicht, warum ich das so getan habe, aber ich habe den nicht rausgeschmissen in dem Moment. Es war für mich klar gewesen, ich trenne mich von dem. Aber ich habe so reagiert, dass ich den nicht jetzt rausgeschmissen habe, sondern einfach, ich wollte die Trennung anders. Ich wollte es ein bisschen heimlicher machen, die Trennung, und nicht mehr dieses Offizielle einfach. Ich muss dazu sagen, eigentlich habe ich gedacht, komm, du kannst ja wie eine WG mit ihm zusammenleben. Wir haben ja noch drei Kinder. Ne? Also ich habe das gar nicht richtig realisiert, was da wieder abgelaufen ist, dass er mich schon wieder verarscht hat mit einer anderen Frau. Habe so ein bisschen mit ihm zusammengelebt, wo ich sagen muss, ich habe gemerkt, dass, also ich habe dann getrennt mit ihm geschlafen. Ich habe im Schlafzimmer geschlafen, er hat dann im Wohnzimmer geschlafen. Aber irgendwann mal kam der in der Nacht, während ich am Schlafen war, in mein Bett und ja, wollte dann irgendwann mal mit mir auch schlafen. Also es ging gar nicht. Also ich habe mich geekelt vor ihm. Also der hat mich wieder versucht, irgendwie so zu bedrängen und zu vergewaltigen. Ich bin auch wirklich wach geworden und habe festgestellt, dass er auf mir drauf lag. Also während ich am Schlafen war, habe ich dann festgestellt, es geht so nicht. Also ich kann mit dem Sohn nicht in einem Haus bleiben. Also es funktioniert nicht. Einerseits ekle ich mich von denen und der lässt mich ja auch nicht in Ruhe. Also musste ich irgendwie wirklich tatsächlich so die Trennung etwas schneller beschleunigen. Das heißt, ich habe ja die Hausschlüssel weggenommen von ihm. Habe die Autoschlüssel, den Zweitautoschlüssel weggenommen, die Papiere von dem Auto, sodass er mir das Auto nicht wegnehmen kann. Weil er wollte ja nicht freiwillig gehen. Er wollte sich nicht trennen von mir. Habe dann sozusagen gezwungen, irgendwie fern zu bleiben von mir. Wo wurde das festgestellt hat, dass er keine Hausschlüssel mehr hatte, war das ein ganz anderer Mensch auf einmal. Der ist so wütend geworden, so außer sich gewesen, dass er ein Küchenmesser wirklich in die Hand genommen hat und mir das am Hals gehalten hat. Da habe ich, ich glaube, das habe ich vorher nie so extrem gehabt, so eine Todesangst gehabt, dass ich gesagt habe, in mir selber gesagt habe, wenn du so weitermachst, wirst du nicht mehr leben. Du wirst am Ende des Tages nicht mehr leben. Das war für mich so der Schlussstrich, wo ich gesagt habe, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Es gibt kein Zurück mehr. Du ziehst das jetzt komplett durch, die Trennung. Ich habe daraufhin an die Polizei gerufen, weil der musste ja raus aus der Wohnung. Da kam sehr schnell die Polizei und hat den wirklich für 10 Tage erstmal außer Haus dann entfernt.
Ja. Hast du ihn angezeigt?
Ja, also es ging ja automatisch durch die Polizei dann, dass ich einen Gerichtstermin bekommen habe und ich habe dann einen Beschluss gehabt, dass er sich 20 Meter der Wohnung nicht mehr nähern darf. Also wir haben das so hingekriegt mit der Anwältin auch, dass er halt sich auch abmelden musste, ausziehen musste, auch wirklich tatsächlich nach den 10 Tagen und sich auch der Wohnung 20 Meter nicht nähern darf, ja.
Das gilt noch?
Ja, das gilt noch. Genau.
Hält er sich dran?
Nein. Er hat sogar einmal dagegen verstoßen. Ja, so nicht einmal, sogar mehrfach, ja.
Ja. Ganz schön harte Geschichte, ne? Dass du wirklich da auch um dein Leben gefürchtet hast.
Ja.
Und das Messer an der Kehle war da ja ein trauriger Schlusspunkt, aber auch gewürgt zu werden, ist natürlich gefährlich genug und wahrscheinlich, wenn er gewollt hätte, hätte er auch das durchziehen können.
Ja.
Haben die Kinder die Gewalt mitbekommen?
Oft. Also ich muss dazu sagen, Gott sei Dank, die Attacke mit dem Messer, Gott sei Dank nicht, da waren die in der Schule. Das Würgen im Bett auch nicht, aber tatsächlich die Eskalation und die Streitereien, das Anschreien, das Hin- und Herschubsen, das Treten, das haben oft die Kinder miterlebt. Und leider Gottes, ganz am Ende, wenn es richtig, richtig krass laut wurde und geschubst wurde, da ist mein Sohn, das ist der Älteste von meinen Kindern, der zwischen uns gegangen ist, wirklich mit ausgebreiteten Armen vor uns gestellt hat und wirklich gesagt hat, hört auf. Es war so gefährlich, dass ich echt gedacht habe, dass er aus Versehen mein Kind noch trifft dabei. Also es war nicht schön. Es war überhaupt nicht schön. Also ich habe Angst um mein Kind in dem Moment gehabt, als um mich selber, muss ich dazu sagen. Ja. Und das hat mich dann reguliert, runterzukommen, weil dann habe ich wirklich, dann bin ich ruhiger geworden, wo ich gesagt habe, okay, dein Sohn ist genau zwischen uns, es kann richtig schief gehen, richtig schief gehen. Also er hat uns tatsächlich schon, also mich runtergebracht, sag ich mal so. Ja.
Das heißt aber, die Kinder selbst haben zumindest keine körperliche Gewalt erfahren.
Gott sei Dank nicht.
Aber mitbekommen.
Ja.
Was schlimm genug
ja,
ist.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch Gewalt, ja.
Ja. Du hast ja jetzt auch erklärt, wie es dann zur letztendlichen Trennung kam und dass du dann auch, ja, wie aus einem Nebel aufgewacht bist.
Ja.
Wenn du jetzt heute auf diese Zeit, auf die Beziehung zurückschaust, wie geht's dir damit?
Ich bin von mir selber enttäuscht, dass ich nicht viel eher den Schlussstrich gezogen hätte. Also viel, viel eher aufgewacht wäre. Aber es ist für nichts zu spät. Auch wenn man 14 Jahre lang in einer toxischen Ehe drin gesteckt hat, es ist definitiv nichts zu spät, auch zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und ich bin richtig, richtig froh, dass ich aufgewacht bin. Also ich bin in der Realität angekommen.
Das heißt, das wäre auch der Punkt wahrscheinlich, wo du sagst, heute würde ich das anders machen, eher gehen? Oder gibt es noch was anderes, wo du sagst, das hätte ich gerne anders gemacht oder würde ich anders machen?
Also ich würde definitiv also viel, viel, viel eher gehen. Also was ich gemerkt habe, ist, wenn das, was gesagt wird, in Taten nicht umgesetzt werden, das ist für mich so ein Punkt, das würde ich nicht nochmal mitmachen. Da würde ich sofort, also wenn das Gesagte mit dem Getanen nicht mehr zusammenpasst, würde ich definitiv nicht mehr mitmachen, weil das war ständig in meiner Ehe der Fall gewesen. Also wirklich ständig. Nein, das würde ich nicht nochmal mitmachen. Auch das mit der Gewalt. Also wenn mich einmal ein Mann schlägt, ein zweites Mal wird es nicht geben. Nein, ein zweites Mal wird es definitiv nicht mehr geben.
Vielleicht hören uns ja die ein oder anderen Personen zu, die ihre eigene Geschichte wiedererkennen in dem, was du erzählt hast oder Teile davon wiedererkennen. Was möchtest du diesen Menschen mitgeben?
Ich würde euch gerne sagen, ich weiß, es ist von außen stehend so einfach zu sagen, geht da raus. Ich habe selber lange mitgemacht. Reflektiert euch selber und wenn ihr merkt, ihr seid nicht glücklich in der Beziehung, in der Ehe, jeden Tag fühlt ihr euch schlecht, fühlt euch hinein und liebt euch selber. Die Empathie zu euch selber, die ist so, so wichtig. Ihr kommt nicht ein zweites Mal auf die Welt. Das ist euer Leben. Genießt es. Es ist für nichts zu spät. Erst seid ihr dran, dann die anderen.
Leila, vielen, vielen Dank, dass du deine bewegende Geschichte mit uns geteilt hast. Ich finde das ganz großartig und sehr, sehr mutig von dir. Und ich hoffe, dass viele Betroffene da draußen sich ein Beispiel an dir nehmen und sehen, dass man es daraus schaffen kann. Dankeschön.
Ich danke auch.
Was wir gerade gehört haben, ist die Geschichte von Leila. Eine Geschichte, die viele schmerzhafte Momente und schwere Entscheidungen enthält. Ich möchte ihr an dieser Stelle meinen tiefen Respekt für ihre Entschlossenheit und ihre unglaubliche Widerstandskraft aussprechen. Leila hat nicht nur viel durchgemacht, sondern sie hat auch den Mut, ihre Geschichte zu teilen, um anderen zu helfen. Ihr Vertrauen und ihre Offenheit in diesem Gespräch sind für mich wirklich wertvoll und ich danke ihr von Herzen dafür. Jetzt, nachdem wir einen Einblick in ihre Erfahrungen bekommen haben, möchte ich mit euch gemeinsam einen Blick darauf werfen, was hinter diesen Dynamiken steckt. Was passiert in toxischen Beziehungen, dass es den Betroffenen so schwer fällt, sich zu befreien? Warum handelt ein narzisstischer oder toxischer Partner auf diese Weise und was können wir daraus lernen? Dabei werden wir uns drei Themenbereiche genauer anschauen, die an Leilas Geschichte deutlich werden. Das sind Sexualität, Spiegelung und die Gewaltspirale in ihrer toxischen Ehe. Sexualität und sexuelle Gewalt werden in toxischen Beziehungen oft als manipulative Taktik eingesetzt, um Macht auszuüben oder das eigene Selbstwertgefühl zu stabilisieren. Menschen, die innerlich unsicher sind oder ein fragiles Selbstbild haben, nutzen Sexualität, um sich begehrt oder überlegen zu fühlen. Sie suchen nach Bestätigung auch von außen. Dies geschieht auf Kosten echter emotionaler Nähe innerhalb der eigentlichen Partnerschaft. In Leilas Geschichte sehen wir ein deutliches Beispiel dafür. Ihr Partner hatte sexuelle Kontakte zu Frauen außerhalb der Beziehung, um sich selbst zu bestätigen. Ihr hingegen legte er die Daumenschrauben an. Er kontrollierte den Kontakt zu ihren Kollegen und missbilligte selbst diesen beruflichen Umgang. Wiederholt unterstellte er Leila Untreue. Dieses Verhalten zeigt, wie Sexualität in toxischen Beziehungen nicht nur zur Selbstbestätigung, sondern auch als Mittel der Machtausübung und Manipulation eingesetzt wird. Besonders sichtbar wurde dieses Verhalten bei Leilas Partner, als sie begann, dann nachts zu arbeiten. Er bettelte, sie möge doch nachts bei ihm bleiben und er brauche sie. Ja, er instrumentalisierte sogar seine Mutter, um Leila davon zu überzeugen, dass sie besser daheim bleiben solle. Gleichzeitig kontrollierte er sie nachts mit Anrufen und er fragte sie aus. Als all das nicht das gewünschte Ergebnis brachte, änderte sich sein Verhalten und er begann, sich die Bestätigung in einer Beziehung zu einer anderen Frau zu suchen. Einer Frau, die er nachts in die gemeinsame Wohnung brachte, während dort seine und Leilas Kinder schliefen. Für Leila ein absoluter Schock und Anlass für die erste Trennung. Ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal betonen, wie wichtig sexueller Konsens ist. Jede, und ich meine ausdrücklich, jede sexuelle Handlung muss auf gegenseitigem Einverständnis beruhen, ganz unabhängig davon, ob die Beteiligten verheiratet sind oder nicht. In Laylas Fall überschritt ihr Partner wiederholt ihre Grenzen. Schon in der Kennenlernphase ging er darüber hinweg und schlief mit ihr, obwohl es ihr viel zu schnell ging. Im späteren Verlauf der Beziehung vergewaltigte er sie sogar im Schlaf. Solche Handlungen sind nicht nur moralisch inakzeptabel, sondern auch strafbar. In Deutschland wurde der Grundsatz Nein heißt Nein im Sexualstrafrecht verankert und sexuelle Übergriffe innerhalb der Ehe gelten völlig zu Recht als Vergewaltigung. Eine Ehe rechtfertigt niemals die Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung. Es ist mir bewusst, dass in toxischen Partnerschaften immer wieder Situationen entstehen, in denen PartnerInnen sexuellen Handlungen zustimmen, weil sie Sorge haben, ansonsten erniedrigt, geschlagen, dazu gezwungen oder betrogen zu werden. In denen sie mitmachen, weil sie ihre Ruhe haben wollen, weil es ansonsten unerträglich wird, in welcher Form auch immer. Ich bitte euch, lasst das nicht länger zu. Eine Beziehung, in der ihr Angst vor solchen Konsequenzen haben müsst, weil ihr mit eurem Partner nicht intim werden möchtet, ist das Wort Beziehung nicht wert. Bitte sucht euch Unterstützung und sprecht darüber. Eine Beziehung lebt von Vertrauen, Nähe, gegenseitiger Akzeptanz und Unterstützung, nicht von Druck und Zwang. Anhand des Verhaltens von Laylas Partner möchte ich zudem auf das Konzept der Spiegelung eingehen. Spiegelung bedeutet, dass eine Person ihre eigenen Unsicherheiten, Ängste und vor allem ihr Fehlverhalten auf den Partner projiziert und genau das dem Partner unterstellt, was sie selbst tut. In Laylas Fall warf ihr Partner ihr Untreue vor und stellte sie immer wieder unter Generalverdacht, obwohl er es war, der sexuelle Kontakte zu anderen Frauen hatte. Er kontrollierte sie, rief sie ständig an und überwachte, mit wem sie sprach, während er heimlich Nachrichten an andere Frauen schrieb. Die Spiegelung ist eine Form der Täter-Opfer-Umkehr und sie dient dazu, von den eigenen Verhaltensweisen abzulenken, indem die eigentlichen Opfer in Erklärungszwänge gebracht werden und sich grundlos rechtfertigen müssen. Ein weiteres Element, das in Laylas Geschichte deutlich wird, ist die Eskalation in der Gewaltspirale. Es begann damit, dass ihr Partner ihr einen Bilderrahmen auf den Kopf schlug. Eine Gewalttat, für die er sich nie entschuldigte. Eine Tat, die Layla hinnahm und vor sich selbst als einmaligen Ausrutscher rechtfertigte. Doch die Spirale drehte sich weiter. Während ihre Kinder noch klein waren, weinte sich Layla nachts in den Schlaf und sie sah für sich und ihre Familie keinen Ausweg. Die andauernden Tritte und das Geschubstwerden erwähnt sie in ihrer Erzählung fast beiläufig, als wäre das normal. Nach mehreren Trennungen, sexuellen Fehltritten und viel zu vielen leeren Versprechungen ihres Partners fand Layla schließlich die Kraft, sich nicht mehr alles gefallen zu lassen. Sie hatte bewiesen, dass sie selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen konnte, dass sie und ihre Kinder den Partner nicht zum Überleben brauchten. Sie hatte eine Arbeit und schaffte es mehrfach über Monate, ohne ihn zu leben. Als sie begann, nicht mehr alles hinzunehmen, was er sagte oder tat, eskalierte die Gewalt jedoch weiter. Er würgte sie regelmäßig im Bett und sagte ihr im Anschluss, er liebe sie. Eine Widersprüchlichkeit, die Layla bis heute nicht begreifen kann. Doch sie durchbrach die Gewaltspirale. In dem Moment, als er ihr ein Messer an die Kehle hielt und ihr Leben bedrohte, reichte es ihr endgültig. Sie wusste, wenn ich leben will, dann muss ich diese Beziehung endgültig beenden. Zum Glück hat Layla es aus dieser Situation herausgeschafft. Sie hatte die Kraft, ihn ein weiteres Mal zu verlassen. Und dieses Mal blieb sie stark. Es ist bemerkenswert, wie viel Stärke Layla bewiesen hat, um sich und ihre Kinder aus dieser Spirale zu befreien. Danke, dass du dich für meinen Podcast und die Geschichten der Betroffenen von narzisstischem Missbrauch und aus toxischen Beziehungen interessierst. Damit diese Geschichten bei denjenigen ankommen, die sie hören sollten, nämlich denjenigen, die noch in solchen Beziehungen stecken, die gerade frisch getrennt sind oder sich im Heilungsprozess befinden, brauche ich deine Unterstützung. Bitte teile diesen Podcast mit deinen FreundInnen. Ein Abo auf der Podcast-Plattform deiner Wahl und eine Bewertung helfen ebenfalls sehr, um ihn bekannter und mehr Menschen zugänglich zu machen. Hilf mir bitte dabei, mehr Menschen mit diesem wichtigen Thema zu erreichen. Falls du heute zum ersten Mal zuhörst, ich bin Jennifer, Coach und Beraterin mit Masterabschluss und einer Ausbildung in Paartherapie. Ich unterstütze Menschen dabei, sich aus toxischen Beziehungen zu lösen oder einen besseren Umgang damit zu finden. Als Betroffene kenne ich beide Seiten, die persönliche Erfahrung und die fachliche Expertise. Wenn dich die Geschichte berührt hat und du selbst deine Erfahrungen teilen möchtest, sei es aus einer Partnerschaft mit einem Elternteil, aus deinem beruflichen Umfeld oder einer anderen Beziehung, dann schreib mir gerne an podcast@narzissmus-coach.de. Die nächste Folge erscheint wie immer in 2 Wochen. Du findest mich und meine Arbeit auch auf Instagram und TikTok unter Narzissmuscoach sowie auf meiner Webseite www.narzissmus-coach.de. Denk dran, du bist nicht allein. Was dir passiert, hat einen Namen und es gibt auch für dich einen Weg daraus. Bis ganz bald, deine Jennifer.